Grüßt euch Leute, willkommen zum Hypertrophy-Cast. Mein Name ist Luis Frielingsdorf, ich bin der Podcast-Host und ich freue mich riesig, dass ihr ja wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Episode. Heute zusammen mit dem Christian Kurs aus Wien. Der Chris ist ja Hypertrophie-Athlet, ich weiß gar nicht, ob er auch schon Bodybuilding-Wettkämpfe geplant hat, das werden wir gleich herausfinden. Unter anderem aber eben auch Coach und Physiotherapeut. Eine sehr, sehr coole Kombination, wie ich finde. Und wir wollen heute so ein bisschen über das Thema Umgang mit Schmerzen sprechen. Ich denke, jeder ambitionierte Athlet wurde damit schon konfrontiert und hat das wahrscheinlich auch im eigenen Leib schon gespürt, dass so ein gewisses Gelenk vielleicht am Ende einer harten Einheit oder am Ende eines Trainingsblocks eventuell auch so ein bisschen zwickt. Und wir wollen eben so ein bisschen darüber quatschen, okay, wie gehen wir damit um, wenn Schmerzen auftreten und ja, was können wir tun, damit diese Schmerzen dann eben auch nicht in einer Verletzung münden, wir aber trotzdem ja weiterhin irgendwo vorankommen, Muskeln aufbauen können. Und ja, ich denke, das wird eine sehr, sehr coole Unterhaltung. Und ja, ich würde sagen, wir starten rein. Viel Spaß damit und bis dann. Mich auch. Freut mich, dass das jetzt geklappt hat. So, ich hatte dich ja schon länger auf dem Schirm gehabt und ich wollte ja Anfang des Jahres eigentlich schon so nach Wien rüberkommen. Und ich dachte mir so, ist halt irgendwie ein bisschen geiler, ne, wenn man halt dann irgendwie vor Ort ist, dann den Podcast-Raum eben auch nutzen kann. Deswegen wollte ich mir das eigentlich immer so ein bisschen aufgespart haben. Aber ja, es sollte nicht so sein. Deswegen machen wir das jetzt heute hier. So über Skype geht natürlich auch.
Ich denke, der Lockdown hat einigen Reisenden oder Reisebedürftigen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also ich kenne ja einige Leute, die diesen Sommer nach Wien kommen wollten. Einige haben es ja dann schlussendlich auch noch gewagt. Auch zu Anfang, wo jetzt noch nicht der Lockdown war. Aber wo die Situation einfach noch ein bisschen angespannt war, ja. Aber es war einfach, ja, a huge hit for us all, ja. Mhm. Wir hatten ja auch geplant gehabt, wir wollten ja zum AJ auch rausfliegen, England zu seinem Wettkampf, zum Hauptwettkampf. Was soll man machen? Wir müssen uns diese Situation fügen. Bringt jetzt nichts, uns darüber Gedanken zu machen, was wäre, wenn oder irgendwas. Ich denke, wir müssen jetzt einfach alle das Beste draus machen und das machen wir eh.
Ja. Ja. Frist ist jetzt auf Anfang Januar gesetzt, glaube ich.
Ja.
Wie realistisch schätzt du das ein? Also, ja, aber ja, bei uns auch.
Ich bin ja sehr optimistischer Mensch, Luis. Ja. Das heißt, ich gehe immer natürlich für mich jetzt selbst natürlich vom Bestfall aus. Dadurch, dass ich habe gestern auch mit einem Trainee von mir geredet, der nächstes Jahr ebenfalls auf die Bühne geht und der daheim nicht sonderlich viel Equipment hat. Und da habe ich schon meine Bedenken geäußert, sagen wir mal so, ja. Weil so wie sich das Ganze derzeit abzeichnet und jetzt natürlich über die Weihnachtsfeiertage, alle Familien treffen sich und über Silvester dann eventuell private Partys und weiß der Geier was, ja, sieht man ja jetzt schon, wo die Geschäfte wieder aufgesperrt haben bei uns in Österreich, dass die Leute schon wieder einen riesen Ansturm in das Einkaufszentrum und so weiter gewagt haben, ja, ist natürlich alles sehr schwierig und man kann jetzt wirklich nicht genau sagen, wie das Ganze aussieht dann im Jänner, ja. Ich bleibe optimistisch, sagen wir mal so, auch zugunsten vom Andi natürlich. Jetzt würde mich fürs Gym selbst riesig freuen, wenn wir aufsperren könnten. Ja, es ist natürlich eine schwierige Situation jetzt auch fürs Gym und für uns. Ja, können wir gar nichts sagen. Also wirtschaftlich gesehen muss man so sagen, für jegliche Unternehmen, die jetzt natürlich zusperren mussten.
Ja, klar. Ich hoffe einfach, dass es im Laufe des Jahres zumindest wieder alles dann ins Rollen kommt, auch was so halt eben Wettkämpfe angeht. Ich habe jetzt auch die Frühjahrssaison ins Visier genommen und werde mich dann auch die letzten 8 Wochen dann jetzt geplant in Wien dann eben auch vorbereiten. Ich komme dann rüber. Ja, ich habe schon ein Airbnb gebucht für 2 Monate. will dann auch gleichzeitig die Strength Coach Ausbildung bei euch machen. Und wer dann, wenn alles klappt, Ende März nächsten Jahres dann für 8 Wochen bei euch drüben.
Boah, vorausgesetzt, ne?
Ja.
Also ich denke, mit März hat sich das Ganze schon ein bisschen beruhigt. Ich denke, da haben auch schon die ersten Impfungen und so weiter stattgefunden. Ich hoffe wirklich, und davon gehe ich jetzt mal aus, dass die Frühjahrssaison ganz schon mal stattfindet, also jetzt auch mit Mai, AMBF und so weiter, dass das alles jetzt normal seinen Lauf nimmt. Müssen wir mal schauen. Aber da können wir schon, denke ich, vom Besten ausgehen. Was jetzt die Gymöffnung im Jänner betrifft, bin ich mir allerdings da nicht so sicher.
Ja, wie sieht das aus mit deiner Wettkampfplanung? Ja. Willst du im Herbst starten?
Ich werde im Herbst starten, ja, und ich werde auch in England starten. Also ich hoffe, dass das auch mit dem Reisen wieder alles ganz normal klappt. Aber da, wie gesagt, davon gehe ich jetzt einmal aus. Werde bei der PCA starten im September, Oktober Bereich herum und werde dort zwei Wettkämpfe wahrscheinlich mitmachen. Einen First-Timer-Wettkampf und dann einen anderen Wettkampf und hoffentlich auch die British Finals.
Ja. Habe ich das richtig mitbekommen, dass du eine Testosteron-Ersatztherapie gemacht hast? Deswegen kannst du auch nicht beim Naturalverband starten, ne?
Genau.
Ja, exakt. Okay. Also gehst du im Prinzip als Half-Netty dann zum ungetesteten Verband, oder?
Ich würde mich schon als Enhanced bezeichnen.
Okay, nice.
Ja.
Ja, cool, hey. Sehr, sehr nice. Ey, das wäre auch nochmal so ein Thema für eine andere Folge. Heute soll es so ein bisschen...
Mega interessant, können wir jederzeit gerne machen. Ja,
auf jeden Fall. Ja. Heute soll es so ein bisschen, ja, um den Umgang mit Schmerzen gehen. Ich habe das im Intro schon so ein bisschen angeteasert gehabt. Du bist ja eben auch Physiotherapeut, auch selber eben Athlet. Und ich glaube, das ist so eine ganz wichtige Kombination. Eben auch wirklich, ja, zu wissen, wie... ja, sich das Ganze eben auch für Athleten, die halt auch wirklich leistungsorientiert eben auch trainieren, dann eben auch verhält. Wie stark kannst du deine Skills, die du dir jetzt in deiner Physiotherapeut-Ausbildung, glaube ich, angeeignet hast, jetzt eben auch im Online-Coaching einbringen, ne? Also ich glaube, die Physiotherapie lebt ja auch irgendwo da ein bisschen davon, wirklich am Kunden direkt Hand anzulegen und eben auch da vielleicht auch vor Ort zu sein. Wie schaffst du das, da vielleicht auch so diese Brücke zwischen dem Online-Coaching und der Physiotherapie vielleicht zu schließen?
Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, Louis, die Physiotherapie für sich hat sich über die letzten Jahre stark weiterentwickelt. Das kann man schon mal so sagen. Also wir gehen ja immer mehr weg von dieser typischen Hands-on-Physiotherapie zu Hands-off-Physiotherapie, was natürlich sehr stark dann natürlich positiv mit einem Online-Coaching-Prozess einhergehen würde, weil man einfach jetzt immer evidenzbasierter arbeitet und wir wissen einfach, dass all diese passiven Modalitäten, sei es jetzt irgendwie Massage oder irgendwie irgendwelche passiven Modalitäten, die wir am Patienten anwenden, irgendwelche speziellen Techniken oder manuelle Therapie, dass das alles mit einer Modulation des neuronalen oder der neuronalen Signalweiterleitung einhergeht. Das heißt einfach, wir betreiben Neuromodulation und wir verändern die Perzeption des Körpers auf einer kurzfristigen Art und Weise. Ja. Warum ich das jetzt anspreche? Eben, es hat sich über die Jahre sehr stark gewandelt, weil eben immer mehr Leute, weil eben immer mehr Studien und immer mehr wissenschaftliche Hintergründe dazu rauskommen sind, dass aktive Therapie eigentlich in sehr vielen Fällen einfach the way to go ist, ja, bei sehr vielen Krankheitsbildern. Das heißt jetzt nicht, dass passive Therapie schlecht ist. Passive Therapie hat definitiv ihren Platz und wird auch sehr oft angewendet, ja, auch abseits der Orthopädie oder irgendwelchen Krankheitsbildern, mit denen wir uns jetzt vielleicht so auseinandersetzen oder täglich beschäftigen müssen einfach. Aber dadurch, dass eben meiner Meinung nach der Großteil einer Therapie, eines Rehabilitationsprozesses, wenn man das jetzt so nennen mag, in einer aktiven Art und Weise gestaltet werden soll, ist es ja so, dass wir das im Online-Coaching-Prozess jetzt sehr gut machen können, wenn wir eben das Hintergrundwissen dazu haben und einfach wissen, worauf es ankommt. Ja. Und um jetzt auf die erste Frage zurückzukommen, was ich aus meiner Physiotherapie-Ausbildung mitnehmen konnte, auch was jetzt Online-Coaching, auch was jetzt Bodybuilding und was diese ganzen Nebenaspekte betrifft, ist einfach das Grundwissen im Hinblick auf Anatomie, Physiologie und dann natürlich auch Pathologie und das Strukturieren von einer adäquaten Rehabilitationsphase. Weil das Ding einfach, bei den Personal Training, Ausbildungen oder whatever, da lernst du nicht Anatomie in diesem Ausmaß, wie uns das eingetrichtert wurde. Ja? Ich habe alleine vier verschiedene Fächer zur Anatomie gehabt, wo ich das Ganze am Menschen zeige und dann nochmal praktisch, wo wir das ganze Skelett praktisch auseinandernehmen, dann alle neuronalen Strukturen und whatever, ja, also das lernst du nicht in depth in so einer herkömmlichen Ausbildung, deswegen, das hat mir irrsinnig viel gebracht, also allein dieses anatomische Verständnis, also davon profitiert wirklich jeder einzelne Coach und jeder einzelne Mensch, der sich in einer körperlichen, gesundheitlichen Art und Weise mit anderen Leuten auseinandersetzt und die weiterhelfen will irgendwie. Egal, ob es jetzt ein Physiotherapeut, ein Arzt ist oder whatever. Ja, immer.
Ja.
Und das ist einfach
sehr, sehr nice.
Das die Basis von dem Ganzen. Ja? Sicherlich habe ich während dem, das war ja Bachelorstudium, es ist ja in Österreich ein Bachelorstudium, und sicherlich habe ich während diesem Bachelorstudium viele auch manuelle Techniken, passive Modalitäten und so weiter mit auf den Weg bekommen, die im Fall der Fälle, wenn es ein Patient meiner Meinung nach braucht, anwenden kann. Aber der Hauptbestandteil, mit dem ich heutzutage arbeite, eben auf Online-Basis und für, eigentlich bin ich jetzt nur dafür Leute auch aus dem Gym, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich betreue one-to-one nur Leute aus dem Gym, Physiotherapie relevant. Und da kann ich halt eben von diesem anatomischen Anatomie und Physiologiewissen und Pathologiewissen viel mehr Gebrauch machen. Ja. Natürlich dann irgendwo noch Trainingslehre abseits von Bodybuilding und Kraftsport. Das ist vielleicht auch noch ein relevanter Punkt, weil auch Leute zu mir kommen, die jetzt nicht aus dem Bodybuilding direkt kommen, über Online-Consultations und so weiter. Aber das ist jetzt so der Grundbestandteil, wovon ich jetzt profitiert habe während meiner Physiotherapie. Mhm.
Ja, finde ich sehr, sehr interessant, dass das jetzt einfach auch mehr die Lehre des gesamten Körpers ist, die dir weiterhilft und jetzt nicht irgendwie so ein magischer Fingerabdruck auf dem Körper, der den Patienten dann eben heilt. Ne? Das ist, glaube ich, auch so, dass da viele das eben auch so ein bisschen mit Magie verknüpfen, aber hey, ich denke, du kennst dich da eben dann auch einfach mit der Physiologie, Anatomie eben sehr, sehr gut aus, und ich glaube, das ist, wie du sagst, eben auch da auf jeden Fall die Basis. Wenn ich jetzt mal einfach so ein Szenario einleiten dürfte, ein Klient kommt zu dir, ne, den du jetzt im Rahmen des Online-Coaching betreust, das ist eine Hypertrophie ambitioniert, oder seine Zielsetzung liegt einfach auf Hypertrophie, der will muskulöser werden, und er hatte jetzt noch keine großen Verletzungen und keine Verletzungshistorie, dass man jetzt sagt, okay, den muss man jetzt irgendwie ganz besonders anfassen. Der kommt jetzt zu dir, ihr macht euren Mesozyklus, und der kommt und merkt dann, hey, in so einem gewissen Gelenk habe ich Probleme. Was sind dann eventuell so die ersten Schritte, die du dann einleitest, oder vielleicht auch Gegenfragen, die du dir stellst? Ich denke, du brauchst dann natürlich auch einfach so ein gewisses Maß an Informationen, um den Sachverhalt dann weiter ausarbeiten zu können. Was fragst du und welche Informationen möchtest du dir dann erstmal einholen?
Also prinzipiell ist es jetzt mal so, du hast mir jetzt die Frage gestellt, was ich frage. Und ich habe jetzt nicht an gewissen, also es gibt schon gewisse Punkte, die ich einfach wissen muss, wenn ich mich um einen Schmerz oder um eine Schmerzsituation einfach kümmern will. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt eine Liste habe mit 10 Fragen und die schicke ich den Klienten irgendwie durch. Ja? Und er sagt, okay, Frage Nummer 1, die Antwort, Frage Nummer 2, die Antwort. Meistens frage ich einfach mal, okay, prinzipiell, wie fühlt sich jetzt das Ganze für die an? Beschreib mir das Ganze mal. Ja? Weil dann erzählt er von dem, was die Situation eigentlich ist und was sie auch für ihn bedeutet. Weil vielleicht hat er das vor 3 Jahren schon einmal gehabt, ja, und hat irgendwelche besonderen Erfahrungen schon damit gemacht und so weiter. Er beschreibt es mir einfach mal, ja. Weil da kristallisieren sich eventuell auch schon Glaubenssätze raus, dass er mal sagt, okay, ich habe heute den RDL gemacht und auf einmal war ich rund und deswegen habe ich mich verletzt, ja. Und vielleicht hat er dann den Glaubenssatz in seinem Kopf, okay, wenn er jetzt einmal mit runden Rücken hebt, dann verletzt er sich irgendwie, ja. Dann kann ich natürlich auch da ansetzen und ihm zeigen, okay, das ist nicht so, dies, das, ja. Aber es ist einfach mal wichtig, dass sie den Trainee oder den Patienten aus seiner Gefühlslage und aus seiner Situation heraus einfach mal fragt, wie es für ihn ausschaut und wie sich das für ihn widerspiegelt. Ja? Auf einer mehr oder weniger objektiven Ebene, jetzt natürlich aus Patientensicht jetzt immer subjektiv, aber vor allem auch aus einer emotionalen Ebene. Ja? Mhm. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Wenn jetzt allerdings der Trainee zu mir kommt, weil das war jetzt eher so eine flächenübergreifende Antwort, aber wenn jetzt der Trainee zu mir kommt und einmal Schmerzen hat, ja, dann sage ich ihm zuerst mal, okay, schauen wir uns das Ganze mal an, weil das Ding ist halt, Luis, und du wirst es sicher auch schon öfters gehabt haben, irgendwo im Training, dass einmal irgendwas zwickt, ja. Klar. Aber nur so komplett random, ja. So letztens habe ich meine Stange beim Stiff Leg Deadlift, wollte sie wieder racken, und dann auf einmal ist man in die Brustwirbelsäule so reinkommen, nicht einmal mehr gescheit Luft bekommen, ja. Und so eine Sachen passieren einfach on occasion, ohne dass man jetzt irgendwas unter Anführungszeichen falsch gemacht hat oder anders gemacht. Es war einfach, es ist einfach eine Schmerzsituation, die auf einmal da ist. Und da ist einfach wichtig zu wissen, dass der Körper einfach manchmal Schmerzen haben kann und das haben darf und dass man nicht gleich eskalieren muss, nur wenn man irgendwo mal irgendwas spürt, ja. Ja. Nur wenn man irgendwo bei einer Übung einmal Ellbogenschmerzen hat oder so, heißt das nicht, dass du jetzt immer bei dieser einen Übung Ellbogenschmerzen hast. Oder das heißt auch nicht, dass du dir den Kopf drüber zerbrechen musst. Okay, soll ich jetzt mein Volumen umarrangieren oder war das vielleicht eine Wiederholung zu intensiv? Was ist vielleicht über Muskelversagen hinaus? War meine Technik scheiße oder irgendwas? Verkomplizier es nicht, sondern schau einfach mal, okay, wie entwickelt sich das? Spürst du bei anderen Übungen auch? Spürst du es nach dem Training, dann im Alltag noch? Spürst du im nächsten Training und so weiter und so fort? Ja, das ist einfach mal wichtig zu wissen, um den Trainee oder den Patienten auch die Angst zu nehmen. Weil sonst denkt er sich, okay, jetzt habe ich heute irgendwas falsch gemacht und soll ich überhaupt weiter trainieren und whatever. Ja.
Und das ist aber ganz wichtig. Sehe ich ganz, ganz häufig. Ja, also, ne, so agiere ich auch erstmal, dass ich mir, ne, wenn ein Klient zu mir kommt und eben auch von Schmerzen berichtet, dass ich mir erstmal anschaue, okay, sind das jetzt akut auftretende Symptome, die vielleicht durch ein gewisses Event hervorgerufen wurden? Ne, vielleicht hat man sich halt auch mal, ne, bei einer Rep verhoben, dass sich jetzt das Gewebe vielleicht auch akut einfach nicht so gut anfühlt. Das muss ja jetzt nicht direkt heißen, dass das jetzt ein großes Problem ist. Oft, ne, wenn ich dann einfach erstmal auch nicht davon ausgehe, dass es jetzt einfach eine generelle oder chronische Überbelastung ist, dass ich dann erstmal sage, hey, erstmal die Füße stillhalten, weitermachen, beim Training auf eine gute Technik achten, sich ordentlich aufwärmen und dann gibst du mir nochmal ein Feedback nach der nächsten Einheit und oft ist die Problematik dann auch schon wieder aus der Welt geschafft. Also da muss man dann eben auch immer differenzieren, okay, ist das jetzt vielleicht einfach durch einen akuten Fehler im Training hervorgerufen worden oder ist es jetzt halt wirklich ein mehr oder weniger chronisches Problem, was jetzt vielleicht auch einfach durch eine generelle Überbelastung des der jeweiligen Strukturen eben hervorgerufen wurde und da muss man natürlich dann eben auch unterschiedlich agieren. Hast jetzt schon gesagt, so hey, wir müssen dann den Klienten eben auch dann emotional so ein bisschen abholen, ne? Der hat dann vielleicht auch schon so gewisse Glaubenssätze und da müssen wir dann eben auch schauen, dass wir die dann auch so ein bisschen relativieren und ja, meistens löst sich das Problem dann eben von selbst, wenn man dann einfach wieder auf die wichtigen Dinge im Training eben achtet und dann einfach normal weitermacht. Wie sieht das aber jetzt aus? Okay, wenn jetzt der Schmerz so ein bisschen länger anhält. Vielleicht wäre es auch wichtig, das Ganze auch irgendwo erstmal zu quantifizieren. Ich denke, das ist auch ganz relevant, wenn es halt darum geht, okay, wie machen wir jetzt weiter? Sollen wir jetzt sofort eine Trainingsphase einlegen, wo der Stress für das gewisse Gelenk oder für die Sehne geringer ausfällt? Oder können wir eventuell auch noch ein bisschen ausharren, wenn die Schmerzen zum Beispiel nur leicht auftreten? Also wie gehst du damit um, wenn man jetzt sagt, okay, der Schmerz ist auf jeden Fall da, der geht jetzt auch erstmal nicht direkt so weg, aber ist das etwas, wo du dann direkt reagierst oder wo du dir dann vielleicht eben auch erstmal anschaust, okay, wie hoch ist der Schmerz tatsächlich und wo geht dann vielleicht auch der Trend so ein bisschen hin?
Also zunächst einmal muss ich trotzdem noch was zum letzten Punkt sagen. Und das Gerne. Ist ganz wichtig, weil du es nochmal angesprochen hast, mit dem emotionalen Abholen. Du musst dir so denken, Luis, wir sind mal als Coaches für unsere Trainees wahrscheinlich jetzt so die einzigen Ansprechpartner, beziehungsweise die einzigen Personen, die Trainees vertrauen. Ja? Und es ist so wichtig, dass, obwohl es für uns komplett klar ist, ja, dass das eventuell, aber wenn wir nur sagen, okay, mach da keine Sorgen, wir beobachten das jetzt einfach mal. Ja? Alleine das, dadurch, dass wir das sagen, bekommt der Trainee schon mal das Gefühl, okay, es ist nicht so schlimm, wie ich jetzt denke. Und das ist so wichtig, dass wir das machen, weil ansonsten kommt der Trainee vielleicht auch noch in so eine Katastrophierungsschiene rein und es ist einfach problematisch dann langfristig auch. Ja? Es ist einfach problematisch langfristig, dann hat er vielleicht Angst vor der Übung, wo das passiert ist und so weiter und so fort. Das heißt einfach, dass wir ihm einmal die Sicherheit geben, dass wir ihn eben emotional abholen und dass seine Gefühle und seine Worte adressieren, kann man schon mal sehr viel bewegen, akut einfach, ja, damit sich keine Sorgen gemacht werden und einfach mal beobachtet wird bis zum nächsten Training, dies, das, ja. Wenn es dann schlimmer werden sollte oder so, dann kann man eh nochmal Bezug nehmen drauf und nochmal mit dem Trainee sprechen und whatever, ja. Aber jetzt initial ist es einfach mal wichtig, dass man da Klarheit schüren, was das Ganze anbelangt. Wenn so eine Problematik dann stärker auftritt, es ist natürlich, also bei so einem Thema, ist es natürlich extrem kontextabhängig. Ja? Also das muss jetzt jeder Zuhörer verstehen. Das ist einfach etwas, das kann man jetzt nicht pauschalisieren. Also ich habe da jetzt nicht eine Sache, die immer genau so macht, dass ich sage, okay, wenn der Schmerz auf einer Schmerzskala von 0 bis 10 unter 3 von 10 ist, dann mache ich weiter. Das würde ich jetzt niemals pauschal sagen, weil wir müssen so trotzdem noch verstehen, dass Schmerz trotz allem für etwas ein Warnsignal ist. Ja? Und ein Warnsignal kann aber auch, Kann aber auch fehlerhaft manchmal auftreten. Das wäre dann zum Beispiel sowas, wo ich sage, okay, ich habe einmal Schmerzen und danach spüre ich es gar nicht mehr. Ja. Das Beispiel ist so eine Autoalarmanlage, die geht manchmal auch an, wenn du irgendwie ankommst oder so. Ja. Ist jetzt aber deswegen nichts passiert, es ist kein einziger Kratzer entstanden, aber die Autoalarmanlage ist trotzdem an. Ja. Und das ist einfach für uns super wichtig zu wissen. Und wenn sowas jetzt länger besteht, dann muss man das halt auf irgendeine Art und Weise trotzdem adressieren, weil wie gesagt, es ist trotzdem ein Warnsignal und potenziell kann ein Gewebsschaden da sein, potenziell kann aber einfach nur eine Sensitivität gegenüber einer bestimmten Bewegung da sein, sage ich jetzt mal so. Ja. Mhm. Bestes Beispiel ist irgendwie, nehmen wir wieder das Beispiel her, irgendwie beim rumänischen Kreuzheben oder so in der untersten Position, es fühlt sich irgendwie im Rücken nicht gut an, du fühlst dich instabil in der untersten Position und es zahlt sich halt über, Zahn sagt sie nicht, gell? Das zieht sich so über mehrere Wochen und der Genie ist natürlich ganz aufgebracht, weil er kann kein Ariel mehr gescheit machen und das pisst ihn alles an. Ja, logisch pisst ihn an. Aber für uns ist einfach dann wichtig zu wissen, okay, evaluieren wir das Ganze mal, kann er den Ariel überhaupt schmerzfrei machen? Hat er in anderen Bewegungen noch Schmerzen? Wie fühlt sich der Schmerz für ein Genie an? Ist das eher so ein Ziehen oder geht er in diese unterste Position? Das fährt ihm voll rein, er hat so ein richtiges Stechen. Und das sind natürlich alles Punkte, die mit reinspielen und falls sich irgendwas Ernstes natürlich auftun sollte, dann kann ich natürlich auch schauen, okay, Kontraindikationen eventuell, soll ich wirklich einmal 3 Tage pausieren und schauen, was mit dem Schmerz passiert. Allerdings muss ich sagen, in den wenigsten Fällen ist keine Bewegung eine Lösung. Also in den meisten Fällen ist trotzdem wichtig, dass der Trainee irgendeine Art und Weise von Bewegung macht, weil sie natürlich eine gewisse Sicherheit auch wieder gibt. Ja? Weil er seinem Körper wiederum Vertrauen schenkt. Und wenn es halt mit einem RDL nicht geht, dann ist es vielleicht einmal nur ein RDL mit 20 Kilo mit einer Pause oberhalb von dieser Position, wo der Schmerz da ist. Und ich versuche einfach dann langsam, mich an diesen Schmerzpunkt heranzutasten, versuche langsam die Toleranz des Patienten oder des Genies hinsichtlich oder in Bezug auf diese Bewegung wieder zu verbessern. Ja? Und das heißt, ich schaue mal, okay, ist der Schmerz nur bei einer Übung? Wenn er nur bei einer Übung ist, kann ich die Übung vielleicht irgendwie adaptieren, sodass es gar nicht mehr auftritt, sodass er keine Probleme hat. Weil das ist eigentlich das Allerbeste, was ich machen kann, weil dann bekommt der Genie trotzdem das Gefühl, er macht die Übung, er hat keine Probleme in der Übung und kann vielleicht dann wie über einen Zeitraum von 3-4 Wochen wieder tiefer gehen und wieder in diese unterste Position reingehen. Ja, bitte, du wolltest was sagen.
Hey, ich finde, du hast sehr, sehr gute Punkte eben auch angesprochen. Klar, also man kann das hier eben auch nicht pauschalisieren und das ist eben auch sehr, sehr stark kontextabhängig. Aber ich glaube, genau weil ich diese Frage gestellt habe, hast du dann auch eben sehr, sehr gute Worte dann eben auch jetzt finden können. Würdest du sagen, dass das Schmerz unter allen Umständen vermieden werden muss, wenn jetzt so eine gewisse Schmerz-Baseline bei einer bestimmten Übung eben auch da ist, möchtest du, dass die oder ist es eine Voraussetzung, dass diese auf Null geht, damit wir die Übung weitermachen können? Oder sagst du vielleicht auch, okay, solange der Schmerz im Schnitt weiter nach unten geht, können wir die Übung trotzdem weiter ausführen? Oder würdest du sofort eben auch auf eine andere Übung, wo der Schmerz vielleicht nicht auftritt, dann eben auch ausweichen?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich würde da gerne das Beispiel von Sehnenverletzungen bringen. Weil Sehnenverletzungen sind ein extrem gutes Beispiel dafür, dass Schmerz vermeiden keine Lösung ist. Weil du musst die Toleranz der Sehne im Hinblick auf eine bestimmte Belastung, auf ein Load, overall, Load ist jetzt nicht nur das Gewicht, sondern Load ist jetzt der Überbegriff für Volumen etc. pp., das, wie du deine Sehne halt belastest. Ja. Du musst deine Sehne stärker machen mit einer bestimmten Belastung und brauchst dabei einen Toleranzbereich, sagen wir mal so. Ja. Das heißt, deine Sehne ist das beste Beispiel. Ich habe Unterkörper-Rehab mit dem Fabian Meyer durchgeführt. Ja? Fabian Meyer war bei mir wegen Knieschmerzen, wegen einer Quadrizeps-Sehnen-Tendinopathie, mehr oder weniger. Und wir haben halt versucht, innerhalb eines gewissen Toleranzbereichs, der auf einer Schmerzskala von 0 bis 10 ungefähr 3 war, ja, also so bis 3 von 10 in der akuten Phase beziehungsweise in der ersten Phase hat er den Schmerz zulassen dürfen und wir haben versucht, innerhalb dieses Toleranzbereichs stärker zu werden. Und du musst dir das so vorstellen, du gehst jetzt hin und du lässt jetzt jemanden 200 Kilo beugen, jetzt rein beispielsweise, okay? Und er hat dabei einen Schmerz von 3 von 10. Naja, wenn wir jetzt versuchen, bei 3 von 10 zu bleiben und er beugt auf einmal 300 Kilo, könntest du theoretisch auf die 200 Kilo zurückgehen und er wird wahrscheinlich keinen Schmerz mehr haben. Ja? Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel von vielen, aber wichtig ist, dass man sich bei bestimmten Dingen, also dass man bei bestimmten Dingen den Schmerz nicht vermeidet. Und ich muss sogar sagen, dass ich bei allen Patienten oder allen Trainees, die jetzt irgendwie an einer Schmerzsituation leiden, immer mit einer Pain Scale arbeite. Also gibt es dann keine RPE Scale, sondern eine Pain Scale oder eine Discomfort Scale, wie ich es gerne beschreibe. Ja. Und da sage ich halt, okay, mach die Übung und wenn du bei einer Schmerzgrenze von 3 oder 5 von 10 bist, dann bist du mit der Übung heute fertig. Ja. Beispielsweise. Und so schaffe ich es einfach, dass ich die Leute innerhalb von diesem Toleranzbereich stärker mache. Und da ist auch ein gewisses Autoregulationsprinzip drinnen, weil manchmal haben sie vielleicht nach einem Satz schon Schmerzen, manchmal haben sie bei 3 Sätzen Schmerzen, manchmal gehen vielleicht 6 Sätze, jetzt ganz blöd gesagt. Ja? Und das ist einfach eine Möglichkeit, wie man das Ganze machen kann. Also Schmerz vermeiden ist in den wenigsten Fällen sinnvoll. Ja, manchmal allerdings schon. Es kommt natürlich auf die Pathologie an, es kommt auf die Schmerzsituation drauf an und wie sensitive der Trainee oder der Patient in bestimmten Bewegungsmustern und Belastungsmustern ist.
Ja, hey, sehr, sehr gut. Finde ich sehr interessant, dass du da eben auch von ja, dem autoregulativen Ansatz sprichst. Der bekommt in so einer Situation natürlich einen deutlich höheren Stellenwert, weil ja, ich glaube, dass die Schmerzen auch oft gar nicht so berechenbar eben auftreten. Ne? Mal ist es vielleicht deutlich, deutlich besser und an einem anderen Tag merkt man es wieder deutlich mehr und da braucht man dann eventuell auch einen Trainingsansatz, der sich dann eben an die jeweilige Tagesverfassung eben auch mehr anpasst. Finde ich einen sehr, sehr guten Punkt und das Ganze natürlich auch in eine Schmerzskala einzugliedern, eben auch enorm sinnvoll, da nicht einfach nur so zwischen Schmerzen ja oder nein zu unterscheiden, sondern wie stark äußert der sich eben auch und dass man da eben auch eine gewisse Trendlinie dann eben auch erkennen kann, ist, glaube ich, auch enorm wichtig, um da eben auch so ein bisschen so dieses so die Progression auch einfach erkennen zu können, ne? Weil ja, wenn man halt wirklich ne, Probleme mit einem bestimmten Apparat hat, so, dann werden die eventuell auch nicht einfach von heute auf morgen verschwinden und dann darf man halt auch nicht direkt den Kopf in den Sand stecken, sondern muss dann halt eben auch schauen, okay, wird das dann im Laufe der Zeit ja vielleicht auch so ein bisschen besser und da kann man sich dann natürlich auch emotional auch einfach so ein bisschen dran entlanghangen.
Ja. Darf ich vielleicht da noch ganz kurz was dazu sagen, ja, vor allem was dieses Autoregulationsprinzip anbelangt, weil das Ding ist halt, Schmerzen sind extrem variabel und wir wissen, dass Schmerzen nicht nur von einer Gewebsschädigung jetzt an sich beeinflusst werden, beziehungsweise aus einer Gewebsschädigung an sich resultieren, sondern dass Schmerzen von vielen verschiedenen Aspekten beeinflusst werden, ja, von Schlaf, vom emotionalen State, von dem, wie ich einfach in meiner Tagesverfassung bin. Wenn ich mega viel Stress habe, ist vielleicht ist meine Schmerztoleranz ein bisschen geringer, ja, und ich verspüre das, was ich habe, vielleicht mehr. Ja, also diese ganzen Faktoren muss man einfach mit einbeziehen und dann einfach schauen, okay, an einem Tag habe ich vielleicht mehr Schmerzen, dann habe ich vielleicht bei einer Übung X mit Y Gewicht, habe ich einen Schmerz von 5 von 10 und am nächsten Tag kann ich das Ganze schmerzfrei machen. Ja? Deswegen, aufgrund dieser hohen Variabilität, die natürlich von Person zu Person und ihrem Lebensstil komplett unterschiedlich ist, kann ich dieses Autoregulationsprinzip ganz gut anwenden, weil dann schaue ich immer, dass ich innerhalb der Kapazität und innerhalb der Toleranz arbeite. Ja? Weil es wichtig ist natürlich, dass ich jetzt nicht akut innerhalb von einem kurzen Zeitraum sehr viel mach und dann über diesen Toleranzbereich wieder drüber gehe und über diese Capacity.
Sehr cool. Wenn wir das Ganze nochmal so ein bisschen auf den so einen Hypertrophie-Mesozyklus vielleicht anwenden wollen, dann kann es halt vor allen Dingen gegen Ende des Zyklus dann eben sein, dass uns Schmerzen in einem gewissen Gelenk oder an einer gewissen Sehne eben auch einfach darin limitieren, den Mesozyklus weiter fortzusetzen. Ne? Vor allen Dingen, wenn man jetzt vielleicht schon über einen gewissen Zeitraum hart trainiert hat und dann eben auch merkt, okay, hey, jetzt fangen die Gelenke eben an, so ein bisschen sich zu melden, dann könnte man natürlich eben auch über einen Deload nachdenken, wo man den Trainingsstress dann eben kurzfristig reduziert und sich dann für den nächsten Trainingsblock bereit macht. Wenn du jetzt merkst, hey, so man hat jetzt vielleicht nur im Kniegelenk gewisse Beschwerden, der Oberkörper ist aber super geschmeidig, würdest du dann hingehen und punktuell deloaden, dass du jetzt sagst, hey, wir deloaden jetzt nur die umliegende Muskulatur vom Kniegelenk oder würdest du vielleicht auch einfach den kompletten Deload, also den Deload für den kompletten Körper auslegen und dann den Mesozyklus erneut beginnen? Wie machst du das mit Klienten?
Also es gibt eigentlich kein Szenario, wo ich sagen würde, dass ich einen lokalen Deload machen würde. Tatsächlich. Mhm. Also da kann ich jetzt das erste Mal eine mehr oder weniger pauschale Antwort geben. Weil das Ding ist halt, wenn du Schmerzen hast im Ellbogen, ja, sag mal, du hast bis in der fünften Trainingswoche hast 6 geplant und du hast in der fünften Trainingswoche auf einmal Schmerzen im Ellbogen. So, sind diese Schmerzen im Ellbogen jetzt wirklich rein eine lokale Überbelastung, die über diesen Zeitraum dieser ersten 5 Wochen entstanden ist, oder resultieren die auch viel mehr aus dem systemischen Stress, der sich angehäuft hat? Der natürlich immer, so wie ich gerade vorher gesagt habe, dazu beiträgt. Tagesverfassung, Stress, dazu zählt auch Trainingsstress, ja. Schlechterer Schlaf vielleicht, ja, auch am Ende des Zyklus dann präsent ist. Und all diese Faktoren haben unweigerliche Auswirkungen auf diese Schmerzen, diese lokale Fatigue, ja, die sich einfach dann mit einer Schmerzsymptomatik äußert. Und deswegen würde ich eigentlich in so einem Szenario immer sagen, okay, wir deloaden gesamt, ob das jetzt in Form von einem Trainings-Deload ist, mit einer sehr, sehr leichten Woche oder dann mit Off-Days, das bleibt dann dem Approach überlassen. Aber prinzipiell würde ich in so einer Situation immer sagen, dass ein Deload in vollem Ausmaß Sinn macht, um einfach den Gesamtstress auf den Körper zu reduzieren. Weil du musst dir das immer so vorstellen, dass jetzt nicht nur der lokale Stimulus das ist, was dich dann limitiert in deiner Ability to perform, ja, wegen dem Schmerz, sondern vielmehr das, was du gemacht hast über den Zyklus, ja. Aber wenn du Gas geben hast und das 5 Wochen lang, kann es schon einmal sein, wenn dein Recovery Capacity ist vielleicht vom Arbeitsstress oder so eingeschränkt worden, dass du in der 5. Woche schon komplett am Arsch bist. Und da ist dann halt sowas präsent. Es ist was anderes, wenn es jetzt beispielsweise in der 1. Woche wäre. Wenn es in der 1. Woche wäre, dass sowas auftritt, ja, dann muss man sagen, okay, ist es jetzt vielleicht sogar irgendeine bestimmte Übung, was das in einer größeren Art und Weise triggert? Oder woraus resultieren jetzt diese Ellbogenschmerzen? Ja? Schauen wir einfach mal das Programming an, schauen wir mal die Volumenverteilung an, die Exercise Selection und schauen wir einfach an, okay, was hat in der Vergangenheit gut funktioniert, wie hat der Trainee auf verschiedene Stressoren reagiert, lokale Stressoren jetzt in dem Fall, weil der systemische Stress, der ist wahrscheinlich low jetzt nach dem Deload, ja? Demnach, wie schaut der lokale Stress aus, wie schaut der lokale Stimulus aus und kann ich den eventuell adaptieren. Ich würde dann niemals sagen, wenn ich Ellbogenschmerzen habe, okay, jetzt deloaden wir alles abseits vom Schultergelenk. Ja, das will ich nicht sagen. Aber ich würde dann eben genau diese Problemlösungsstrategie anwenden, die wir schon im ersten Teil besprochen haben. Und zwar, okay, welche Übungen triggern den Schmerz? Wie schaut eben, wie gesagt, die Volumensverteilung aus? Wie schaut die relative Intensität aus? Wie schaut auch die absolute Intensität aus? Ja, vielleicht hat es irgendeinen Gewichtsincrease gegeben, der nicht so gut toleriert wurde. Wie schaut die Kontrolle in den Übungen aus? Wie schaut das Tempo aus? Ja, kann ich irgendwo Pausen einbauen und dadurch den absoluten Stress reduzieren? All seine Sachen kann ich dann into the consideration ziehen, wenn es um die Problemlösung von so einer Situation geht. Zu 100%. Aber ich würde niemals sagen, dass sie jetzt den Oberkörper deload in der 1. Woche dann wieder, würde ich nicht machen.
Ja. Hey, finde ich sehr, sehr interessant, da eben auch den Full-Body-Deload so ein bisschen vorzuziehen, vor allen Dingen, wenn die Problematik im weiteren Verlauf des Mesozyklus halt eben erst eintritt, weil eben auch dieser Gesamtstress dann eben auch lokal eben auch Auswirkungen haben kann. Ich glaube, das ist ein Punkt, den viele gar nicht so stark berücksichtigen. Ich glaube, die meisten würden jetzt intuitiv sagen, hey, was hat jetzt mein Oberkörper mit meinem Kniegelenk zu tun? Lass uns weiter benchen, lass uns weiter rudern, aber es ist definitiv ein guter Punkt, den, glaube ich, viele auch gar nicht so berücksichtigen an der Stelle. Ich bin da ähnlich aufgestellt. Also wenn ich gegen Ende eines Zyklus merke, okay, bei einem Klienten, da limitiert einfach eine gewisse Struktur, dann empfiehlt sich eben auch ein Full-Body-Deload, weil man dann halt eben auch ganz gut die bisherigen Trainingswochen so Revue passieren lassen kann und dann eben auch für den neuen Zyklus dann eben Schlüsse ziehen kann. Gleichzeitig, also wir wissen dann halt zum einen, okay, der Der Oberkörper war dann vielleicht in diesem Szenario jetzt nicht der limitierende Faktor. Da könnte man dann vielleicht mutmaßen, okay, vielleicht kann er ein bisschen mehr Trainingsstress eventuell vertragen. Okay, das Kniegelenk, das war jetzt in dem Fall überlastet. Das heißt, wir müssen vielleicht den Trainingsstress für die Quads vielleicht ein bisschen runterfahren. Ne? Das wären natürlich dann eben auch wichtige Informationen, die man dann auch für die Planung des nächsten, darauffolgenden Mesozyklus dann eben nutzen kann. Hingegen, ne, wenn jetzt natürlich schon in Woche 1 das Ellbogengelenk dann Probleme macht, so, dann müsste man da vielleicht auch eher innerhalb des Zyklus intervenieren. Da mache ich das zum Beispiel auch so, dass ich dann vielleicht auch phasenweise so ein bisschen den Trainingsstress für Push-Bewegungen zum Beispiel runterfahre. Jetzt nicht auf null, ne? Wir müssen natürlich auch schauen, dass ja, ich sag mal, diese passiven Strukturen eben auch weiter in einem gewissen Stress ausgesetzt sind, damit sie natürlich auch weiter adaptieren. Aber ja, da will ich dann schon eher in Form von einer Stressreduzierung agieren, wenn es halt eben früh im Zyklus auftritt. Wie sieht das jetzt aus, wenn du jetzt den Trainingsblock abgeschlossen hast, du hast den Full-Body-Deload gemacht, wie planst du jetzt den neuen Mesozyklus, wenn du gemerkt hast, hey, am Ende limitiert uns eine gewisse passive Struktur? Bist du noch da?
So, Luis.
Warst du weg, Chris?
Ich bin wieder da. Ich war weg.
Oh, wann hast du mich verloren?
Wann hast du mich verloren? Dass du zwischendurch Phasen einbaust und dann habe ich nichts mehr gehört.
Ah, okay. Dann versuche ich das jetzt nochmal so ein bisschen nochmal auszulegen, was ich gesagt habe. Wo setze ich an? Ich fand's.
Ich weiß nicht, warum die Verbindung gerade so schlecht ist. Lass mich mal ganz kurz. Warte. So. So, Luis.
Hörst du mich? Jetzt wieder gut, ne? Ja, ich höre dich.
Ja, jetzt okay, soll es passen. Nee,
kein Problem dann. Ich habe einfach ein bisschen gelabert. Ich würde dir dann einfach nochmal die letzte Frage stellen, mit der ich dann auch abgeschlossen habe. Genau, wenn du jetzt siehst, hey, am Ende eines Mesozyklus, ne, zwickt ein gewisses Gelenk, das limitiert uns dann, wir müssen den Full-Body-Deload dann machen. Wie würdest du dann die Anpassung für den nächsten Trainingsblock gestalten? Wir haben schon gesagt, okay, die passiven Strukturen, die leben auch eben von einem gewissen Stress, ne, weil das eben auch Gewebe ist, was adaptiert und dementsprechend muss es halt eben auch einem gewissen Stress ausgesetzt sein, damit es sich halt eben auch anpasst. Deswegen den Trainingsstress jetzt komplett runterzufahren, wäre jetzt keine Möglichkeit. Versuchst du dann im kommenden Mesozyklus den Trainingsstress erstmal konstant zu halten und hoffst du dann darauf, dass die Schmerzen dann vielleicht zu dem Zeitpunkt dann nicht nochmal auftreten oder gehst du halt schon proaktiv hin und reduzierst dann von Anfang an des Trainingsblocks dann den Stress für das jeweilige Gelenk?
Das ist jetzt sehr, sehr situationsspezifisch auch. Ja, man kann theoretisch jetzt beides anwenden. Also genau beides, wie du es jetzt beschrieben hast, findet bei mir Anwendung. Es kommt jetzt ein bisschen auf den Trainee drauf an, auf seine Geschichte, wie lange mit ihm zusammenarbeitet, ob er aus der Vergangenheit weiß, dass dieser Trainingsstress normal tolerabel ist und nur jetzt eine stressige Phase war. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen konstanten Trainingsstress über, sage ich jetzt mal, 3 oder 4 Mesozyklen gehabt habe, ja, und ich weiß, dass dieser Trainingsstress für den Trainee zu Zeitpunkt A, B total gut regenerierbar war und er damit perfekt wachsen ist, ja. Ja, nur jetzt im Block C war vielleicht ein wenig mehr Gesamtstress vorhanden, dementsprechend waren die Recovery Capacities scheiße, dementsprechend war vielleicht Schlaf scheiße und dann hat es halt dazu geführt, dass der Körper früher überlastet, ja, systemisch und dann in weiterer Folge natürlich auch lokal. Wenn das jetzt beispielsweise der Fall wäre, dann könnte ich hergehen und sagen, okay, wird dieser Gesamtstress jetzt im nächsten Monat wieder weniger oder wirst du jetzt weiterhin einen hohen Gesamtstress haben? Wenn er mir dann sagt, okay, ich werde jetzt wahrscheinlich weiterhin diesen Gesamtstress haben, dann werde ich natürlich das allgemeine Arbeitspensum ein bisschen reduzieren. Das kann ich dann entweder auf einer lokalen Art und Weise machen oder, falls es in anderen Bereichen auch zu Regenerationsproblemen in den Zyklus gegeben habe, einfach auch noch in anderen Bereichen. Einfach um, wie gesagt, den Gesamtstress auch nochmal ein bisschen runterzuschrauben. Also das wäre jetzt die Möglichkeit da. Möglichkeit mhm. lieber dann halt, okay, nächstes Monat ist dann ja wieder komplett normal und dann probiere ich einfach wieder dieses Baseline-Volume zu fahren und mit diesem Baseline-Volume wird dann wahrscheinlich wieder gute Regenerationsfähigkeit da sein. Das, was du jetzt noch angesprochen hast, wäre ja jetzt das, dass ich sage, okay, ich passe was an, ja, also wenn ich jetzt sage, okay, ich passe wirklich im Training was an, im Hinblick auf die Trainingsvariablen, dann muss ich mir halt anschauen, okay, wie schaut es aus mit eben die Volumenverteilung beziehungsweise die Volumenverteilung über die Muskelgruppe und wie schaut es aus für diese spezifische Muskelgruppe, wo vielleicht dieses Gewebe eingebunden ist oder dieser Bereich eingebunden ist. Wie schaut es aus im Hinblick auf die verschiedenen Bewegungsmuster? War da vielleicht irgendein Bewegungsmuster dabei, was sich für ein Genie sowieso nicht so gut angefühlt hat, wo dieser Schmerz dann auch initial das erste Mal vielleicht aufgetreten ist oder so? Das heißt, sprich Exercise Selection. Wie schaut es aus mit der Frequenz für die Muskelgruppe? Kann es sein, dass die Frequenz jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch war? Und alles so eine Sachen, ja. Also ich setze dann eigentlich jetzt nicht nur beim Volumen an, sondern auch bei den anderen Variablen, weil in meinen Augen jetzt das Volumen im Hinblick auf wirklich diese akuten Schmerzsymptomatiken jetzt weniger Einfluss hat als beispielsweise, wie soll ich sagen, sagen wir jetzt einmal als eine Trainingsfrequenz. Ja? Weil wenn ich jetzt beispielsweise am Montag beugen gehe und dann am Dienstag wieder es gibt ja Leute, die heutzutage Full Body 5 times per week oder sowas trainieren. Und manche Leute tolerieren das einfach im Hinblick auf die Regenerationskapazitäten nicht. Ja? Das heißt, wenn ich 2 Tage hintereinander in Quadrizeps in einer sehr, sehr belastenden Bewegung, vielleicht ein Heel-Elevated Squat und dann irgendwie ein Hack Squat oder sowas mache, was sowieso ja, sehr, sehr weird wäre oder kontextspezifisch natürlich angesehen werden muss. Aber dann muss ich natürlich schauen, okay, soll ich zunächst einmal vielleicht die Frequenz reduzieren und lasse ich das Volumen einmal gleich. Vielleicht wird es dadurch schon besser, dass der Körper lokal zwischen diesen beiden Belastungszeitpunkten einfach ein wenig mehr Zeit zur Regeneration hat. Ja. Also ich würde dann nicht jetzt primär beim Volumen ansetzen, sondern wird es einfach immer sehr ganzheitlich sehen einfach. Wie schaut es aus mit Frequenz, wie schaut es aus mit Volumen, wie schaut es aus mit der Intensität und vor allem auch der Exercise Selection. Reicht es vielleicht allein schon, wenn ihr Übung reingibt, die den Muskel in einer anderen Range of Motion belastet, die den Körper in einer anderen Bewegung belastet, dann wird es dadurch vielleicht schon gut. Ja? Das ist natürlich alles immer sehr, sehr individuell zu betrachten und immer auf den Genie natürlich in dieser Situation zugeschneidert.
Ja, ich befinde mich auch gerade in einer ähnlichen Situation, die du gerade geschildert hast. Also ich mache jetzt nicht 5-mal Full Body, aber ich trainiere schon Kreuzheber- und Beugevarianten sehr, sehr hochfrequent, weil das gerade einfach die Exercises of Choice sind im Home Gym, kennst du ja. Also man hat dann halt einfach eine Langhantel vorhanden und da muss man daraus natürlich das Beste machen und ich beug und kreuzhebe eigentlich auch ja, jeden Trainingstag und das merkt man dann auch schon irgendwo, ne? Eben auch in der Wirbelsäule, jetzt bei mir zumindest primär, so die Kniegelenke, die sind ziemlich gut adaptiert, aber ich merke dann immer so, okay, die Axiallast ist dann eben auch einfach so ein bisschen dieser ausschlaggebende Faktor und ich stimme dir da in den Punkten, die du genannt hast, auf jeden Fall voll zu, dass es nicht unbedingt das Trainingsvolumen ist, das was manipuliert werden muss, sondern auch einfach nur die Art und Weise, wie das Gelenk belastet wird in Form von Bewegung. Und wenn man da dann auch einfach mal hingeht und jetzt im Fall von Knieproblemen die Kniebeuge halt vielleicht auch einfach mal rausnimmt und ein bisschen mehr an der Beinpresse macht, mit ein bisschen weniger Knieflexion vielleicht auch und trotzdem einen guten Stimulus für den Quad setzen kann, dann ist das immer eine gute Möglichkeit, weil ne, wir als Hypertrophie-Athleten, wir sind natürlich nicht an eine gewisse Übungsauswahl gebunden und können eben auch mit vielerlei verschiedenen Bewegungen einen sehr, sehr guten Stimulus auf die Zielmuskulatur bringen. Deswegen, ich versuche dann eben auch, den Stress für das Gelenk ein bisschen zu reduzieren, wenn Probleme auftreten, aber den Stress für die Zielmuskulatur möglichst aufrecht zu erhalten. Und da schüttelt es den Kopf, kannst du mich noch hören? Damn, er ist wieder weg.
Mhm. Super.
Damn, Alter. Was ist da los? Bin ich das oder du?
Ich hab keine Ahnung, also ich hab's jetzt bei keinem Podcast gehabt in der letzten Zeit.
I don't know. Deutschland und Österreich
zu weit. I don't know.
Das packt das Internet nicht.
Ja.
Fuck this.
Ist. Tut mir unheimlich leid.
Naja, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch an mir.
Ich pack's gerade gar nicht. Ja.
Gut. Wo hast du aufgehört? Kannst du mich hören?
Ja.
Ja, ich versuche halt, klar, zum einen den Stress für das jeweilige Gelenk zu reduzieren, aber möglichst den Stress für die Zielmuskulatur aufrecht zu erhalten. Und das ist halt eben dann nicht unbedingt mit einer Reduktion des Volumens verbunden, sondern vielleicht auch eben auch einfach mal mit einem Übungswechsel zum Beispiel auch, wo wir dann auch Übungen heranziehen, die einen ähnlichen Stress auf die Zielmuskulatur bringen, vielleicht aber das jeweilige Gelenk ein bisschen weniger belasten. Was sind da vielleicht bei dir noch so Möglichkeiten, wie man den Trainingsstress für die Muskulatur aufrechterhalten kann, aber trotzdem den Stress für die Gelenke ein bisschen runterfahren kann?
Also prinzipiell muss man das sehr, sehr kritisch betrachten, weil es sind nicht immer jetzt die Gelenke oder die passiven Strukturen, die schmerzen. Es kann einfach sein, dass der Körper in gewissen Positionen einfach gerade ein bisschen sensibel drauf reagiert. Ja. Mhm. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, okay, mein Kniegelenk tut weh und wie kann ich jetzt den Stress aufs Kniegelenk reduzieren und den lokalen Stress für den Quadrizeps aufrechterhalten, weil es ist ja nicht immer so, dass das Kniegelenk jetzt dass das Kniegelenk jetzt stressintolerant ist, sondern es ist ja einfach so, das Kniegelenk kann durchaus eine hohe Menge an Stress ab, ja. Und es kann einfach sein, dass vielleicht irgendwie die Sehnenstruktur vom Quadrizeps oder sowas ein bisschen irritiert ist. Und also was man da auf alle Fälle mal reinbringen sollte, ist einfach sehr viel Kontrolle und sehr viel Tempo, ja. Also sehr, sehr wenig Tempo im Grunde, ja. Also einfach ein hohes Maß an Kontrolle über den gesamten Bewegungsablauf ist unheimlich wichtig, um eben wirklich kontraktiles Gewebe zu loaden und jetzt nicht in das passive Gewebe reinzugehen. Ja. Also einfach mal schauen, okay, wenn du jetzt beispielsweise Schmerzen in einer Kniebeuge im Kniegelenk hast, wie schaut es aus, wenn du irgendwie ein 4-2-2-0 Tempo machst? Ja. Also 4 Sekunden runter, 2 Sekunden Pause, 2 Sekunden hoch. Einfach in einer langsameren Art und Weise die Bewegung performst. Ja. Weil oftmals hilft es einfach schon, um den Stress auf die Sehne jetzt beispielsweise ein bisschen zu reduzieren und den Stress für die Muskulatur natürlich hochzuhalten. Macht jetzt übrigens auch Sinn bei den Home-Trainings, wenn man wenig Gewicht zur Verfügung hat.
Ja.
Bevor ich das noch näher drauf eingehe, mir würde noch interessieren, wie du das jetzt im Training machst mit dem Lower Back. Das würde mich jetzt noch super interessieren. Magst du da vielleicht ganz kurz was sagen?
Es ist nicht so, dass es mich jetzt besonders stark darin limitiert, Loads zu bewegen oder den Trainingsstress zu setzen, aber ich merke, dass es so ein bisschen die Art und Weise, wie sich das Training äußert. Also es ist bei mir in einem gewissen Rahmen, in dem es jetzt erst, also aktuell nicht weiter problematisch ist. Aber ich merke, okay, wenn ich jetzt vielleicht noch eine fünfte oder sechste Akkumulationswoche noch dranhänge, so ich bin jetzt zum Beispiel gerade kurz vorm Deload, habe jetzt heute meine letzte Einheit und wenn ich jetzt eben weiter hingehe und da eben auch weiter trainiere, dann wird es längerfristig eventuell ein Problem. Das heißt, ne, so ich realisiere das und legt dann dementsprechend auch einfach so meine Mesozyklusplanung so ein bisschen aus. Ich denke mir halt, ne, wenn du etwas in der Hinsicht eben auch spürst, das dann eben auch nicht zu stark auszureizen, ist halt eben auch einfach enorm wichtig, dass man sich dann da eben auch zum richtigen Zeitpunkt dann eben auch zurücknimmt, weil ich hatte das eben auch schon mehr das Problem in der Vergangenheit, wo ich halt auch dreimal die Woche wirklich richtig schwer eben auch gebeugt habe. Damals noch eben nicht mit so einer kontrollierten Exzentrik, einer Pause eventuell auch, sondern wirklich mit Fokus auf maximale Loads. So, da wollte ich halt einfach stark as fuck werden. Und da habe ich dann dreimal die Woche wirklich sehr, sehr schwer eben auch gebeugt. Und das hat dann eben auch dazu geführt, dass diese Problematiken deutlich schneller und eben auch stärker sich ausgeprägt haben. Jetzt aktuell ist das Training schon so ausgelegt, dass es halt eben möglichst stimulativ für die Zielmuskulatur ist. Ne? Das heißt, auch bei der Kniebeuge habe ich eine sehr, sehr kontrollierte Exzentrik, mache auch meistens eine Pause, arbeite zum Beispiel auch bei den Kniebeugebewegungsmustern eben auch mit einem Two-Count zum Beispiel. Und das sind natürlich Möglichkeiten, wie man den Stimulus für die Zielmuskulatur recht hochhalten kann, aber trotzdem ja recht wenig Load eben bewegen muss, um halt den Muskel halt voll austrainieren zu können. Also ich setze da eben auch eben auf pausierte Varianten, vor allen Dingen eben bei der Kniebeuge und beim Kreuzheben. Da habe ich eben auch mehrere Varianten. Mache jetzt aktuell Sumo Deadlifts und ADLs und bei einem ADL muss ich sagen, da bin ich auch recht, ja, Technik-Nazi-mäßig unterwegs, dass ich halt wirklich, ja, so ein bisschen schaue, dass der komplette Stress wirklich auf der Unterkörperrückseite platziert wird, dass ich halt eben auch da die Wirbelsäule nicht einrunden lasse, um potenziell mehr Range of Motion zu generieren oder die Knie nach vorne schiebe, um halt irgendwie mich in eine stärkere Position zu begeben. Also ich versuche bei den Bewegungen, mich im Prinzip so schwach wie möglich werden zu lassen, sodass ja der Stress dann eben für die Wirbelsäule aufgrund des geringeren Arbeitsgewichts dann eben auch ja, sich in einem gewissen Rahmen auffällt, und dann weiß ich halt eben auch, okay, so Woche 3, ich merke das jetzt manchmal so leicht nach der Einheit, aber ich weiß halt eben auch aus Erfahrung, dass wenn ich weiter so trainiere, dass sie wirklich nur leicht ansteigt und so ein gewisses Maß einfach nicht übertritt, wo es dann eben auch problematisch werden kann. Also wie du eben auch so ein bisschen sagst, ne? Also ich glaube, so eine ja, Bilderbuch-Technik eben mit einer kontrollierten Exzentrik, vielleicht eben auch einer Pause im Umkehrpunkt, kann da wirklich schon so ein bisschen Wunder wirken. Mhm. Aber das ist natürlich auch immer so ein bisschen trainingsphasenabhängig. Ne? Man hat natürlich auch so einfach diese Phasen, ne? Wenn man halt ja vielleicht auch einfach sehr, sehr viel Energie in sich trägt in Form von Körperfett oder der von außen zugeführten Kalorienmenge, dann ist man natürlich auch da in einer Lage, wo man sich doch sehr, sehr stark eben auch verbessern kann. Und da merke ich das tendenziell eben auch ein bisschen mehr. Und da muss ich dann vielleicht auch vorsichtiger sein. So, ich habe jetzt zum Beispiel eine längere Diät auch hinter mir, bin jetzt auch gerade eher so bei Erhaltungskalorien, jetzt nicht in einem großen Überschuss. Deswegen pushe ich jetzt auch gerade gar nicht so diese, ja, so die Trainingsdaten oder die Trainingsperformance. Und ja, da komme ich dann eben auch recht gut mit diesem hochfrequenten Ansatz zurecht, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn halt eben auch die Kapazitäten für eine rapide Progression da sind, dass es dann eben auch ja problematisch werden könnte, wenn man halt wirklich so häufig beugt, hebt und
Ich denke, es ist immer sehr kontextabhängig. Zum Beispiel, du kannst jetzt machen, weil du weißt, du regenerierst, du hast ein gutes Körpergefühl, du kennst dich selbst, du kennst lokale Überlastungserscheinungen, ja, wenn sie jetzt am Auftreten sind, eben wie du das gesagt hast, mit Lower Back Bereich und so, du hast einfach schon ein paar Trainingsjahre auf dem Buckel und du hast ein sehr gutes Körpergefühl und eine gute Selbstwahrnehmung, ja, und das ist key in so einer Phase, weil du weißt einfach, welche Belastungen du gut tolerierst, wie lange du diese Belastungen gut tolerierst und weißt einfach, an welchen Stellschrauben du drehen kannst, um die Gesamtbelastung auf den Körper adäquat zu managen, damit du eben nicht langfristig in Überlastungserscheinungen hineinläufst, ja. Und das ist sehr, 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 sehr wichtig, eben wie du jetzt schon gesagt hast, du weißt genau, was du machen musst und wie lange du es machen kannst, ja. Und ich denke, da ist ohne weiteres möglich, dass du so hochfrequent beugst oder hebst. Es war jetzt auch nicht gesagt, dass das pauschal schlecht ist, weil viele Leute, viele Kraft-3-Kämpfer heben und beugen nun mal sehr hochfrequent und können es auch ohne weiteres regenerieren. Ja, ist immer eine Frage vom gesamten Stress und vom Kontext. Ja, wenn du jetzt jemand wärst, der Schichtarbeiter ist oder so, dann könntest du vielleicht nicht regenerieren, weil du einfach dann eingeschränkte Regenerationskapazitäten hast. Ja, oder wenn du sagst, du kriegst jetzt jede Nacht nur 4 Stunden Schlaf oder sowas. Das ist immer sehr, sehr kontextabhängig und lokale Überlastungserscheinungen gehen jetzt nicht nur von lokalen Überlastungserscheinungen einher, sondern eben, wie gesagt, vom Gesamtstress.
Absolut. Ja, und auch wahrscheinlich auch so ein bisschen vom Fortschrittsgrad, ne?
Zu 100%.
Wenn du halt jemand bist, ja, wenn du halt jemand bist, der einfach unnormal stark ist und einfach auch ein gewisses Gewicht bewegen muss, um alle Muskelfasern dann im Endeffekt in einem hypertrophiespezifischen Wiederholungsbereich auch rekrutieren zu können, dann musst du halt einfach ein gewisses Gewicht eben auf dem Rücken bei einer Kniebeuge haben, weil sonst ja trainierst du wahrscheinlich eher so die Energiebereitstellung und passt dich im Bereich Laktattoleranz an, aber nicht wirklich im Muskelaufbaubereich, und dann muss man halt eben auch gewisses Gewicht eben bewegen. Und das Ding ist, dass sich ja auch Muskulatur deutlich schneller anpasst als halt eben dieser passive Bewegungsapparat. Das heißt, ja, wenn man halt eben auch einfach sehr, sehr viel Muskulatur hat und dann dementsprechend auch sehr, sehr viel Gewicht bewegen kann oder muss vielleicht auch, dann ist es, glaube ich, auch tendenziell eher so, dass die passiven Strukturen dich dann auch irgendwo limitieren, ne? Also wenn du halt jetzt einfach jemanden, einen Athleten vergleichst, der so jetzt wie ich, keine Ahnung, 120 Kilo beugt, und du das einem Athleten gegenüberstellst, der halt irgendwie 150, 160 170 Kilo beugen muss auf Reps, um halt den Quad adäquat zu stimulieren, dann wird es, glaube ich, bei der Person tendenziell eher der Fall sein, dass mal so das Kniegelenk eher mal ja zu einer akuten Problematik eben auch wird. Ne?
Ja, es ist auch sehr genetically dependent, muss man auch sagen. Ja, also viele Leute können das einfach besser ab als andere, ja, also von passiven Strukturen her. Und man muss schon auch sagen, also der Körper ist schon was Grandioses, weil wir einfach unheimlich anpassungsfähig sind, ja. Wir können uns Belastungen anpassen, die einfach absurd hoch sind, ja. Schau dir an, Leute mit Skoliose oder irgendwelchen Leuten, die ihr Bein amputiert haben oder so und die trotzdem brutales Gewicht bewegen, ja. Also das ist schon irre, zu was der Körper da imstande ist und eben definitiv anpassungsfähig. Also auch passive Strukturen und auch das Nervensystem an sich, an diese Bewegungsmustern ist sehr, sehr adaptiv, ja. Und das darf man halt nie vergessen, weil unser Körper ist definitiv nichts, was irgendwie gebrechlich ist und ab einem bestimmten Gewicht bricht er irgendwie zusammen oder so. Oder kann in dieser Last nicht mehr standhalten, sondern wir können ganzheitlich einfach sehr gut adaptieren, ja. Und es ist einfach immer wichtig, im Hinterkopf zu halten, weil wir eigentlich so jetzt keine Angst vor irgendeinem Gewicht haben sollten, ja. Aber eben trotzdem super wichtig, dass wir das vorher angesprochen haben, auch mit Kontrolle und Tempo, weil das ist meiner Meinung nach etwas, wir wollen ja im Bodybuilding Muskeln aufbauen, logischerweise, und das ist halt auch wichtig, dass wir Muskulatur loaden und jetzt nicht einfach nur sinnlos Gewicht von A nach B bewegen, ja, ich meine, hast du vielleicht eine Zeit lang gemacht, habe ich eine Zeit lang gemacht, ja, ohne weiß, wie ich das eine Zeit lang gemacht, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich bewege Gewicht von da nach da und hoffe, dass ich Muskeln aufbaue. Mhm. Das hat jeder irgendwann gemacht. Ja. Aber irgendwann, du lernst halt raus und willst halt dann in weiterer Folge trotzdem, langfristig gesehen, muss man schon sagen, mit dem wenigsten Gewicht den meisten Stimulus setzen, aber trotzdem dann von dieser Baseline aus einfach immens stark werden. Ja. Das heißt, jetzt nicht, dass ich sage, okay, ich muss jetzt immer nur mit 80 Kilo RDLs machen, weil ich dann einen super Stretch in meinen Hamstrings habe und einfach da bleiben, sondern das heißt einfach, ich schaue mal, okay, ich steige bei einem RDL mit 120 Kilo oder so ein, möglichst kontrolliert, load einfach meine Posterior Chain so gut wie es geht und dann steige ich mir einfach auch von dem bis 250 Kilo rauf. Ja. Also das heißt jetzt nicht, dass man sich da selbst limitieren soll, aber ich will einfach, ich will einfach Kontrolle in meine Bewegungsmuster haben. Und dass ich weiß, dass das in die Muskeln ankommt und eben nicht, wie du sagst, schon irgendwie in die passiven Strukturen oder dass ich mit anderen Bewegungen kompensieren muss oder so, um dieses Gewicht zu bewegen.
Ja, finde ich super, dass du das nochmal ansprichst, weil auch meine Ausführungen da jetzt vielleicht so ein bisschen hingehen, okay, nimm halt so wenig Load wie möglich, aber das ist natürlich keine Langzeitstrategie, sondern vielleicht auch etwas, was man eben bei einer akuten Problematik eben auch mal anwenden kann, ne, dass man sich dann mal wieder wirklich darauf beruft, okay, was brauche ich wirklich an Loading, um den Muskel gut zu stimulieren, ne, und ich finde das ganze Thema sehr, sehr interessant, auch einfach, weil ich damit noch nicht so stark in meiner Athletenlaufbahn konfrontiert wurde. Ich hatte noch nie irgendwie eine Belastung, geschweige denn irgendwie einen Bruch. Ich habe früher Fußball, Tennis gespielt und ich hatte noch nie jetzt irgendwie eine große Verletzung. Also ich bin da recht unanfällig und wenn ich Probleme im Training bekomme, dann war es eigentlich auch immer schon so, dass ich da auch intuitiv sehr, sehr gut drauf reagiert habe und das eben auch nicht weiter verschlimmert habe, dadurch, dass ich dann irgendwie noch stärker irgendwie drauf trainiert habe oder so. Ich glaube, das ist eben auch immer ganz stark abhängig, also generell, so wie man an die ganze Sache herangeht, was für eine Verletzungshistorie du eventuell auch hast, ne? Und ja, bei mir ist es dann eben auch jetzt eben so, okay, wenn ich merke, hey, ein gewisses Gelenk oder so schmerzt, dass ich dann auch da mit, sage ich mal, sehr, sehr großer Vorsicht eben auch drauf reagiere, weil ich halt eben auch wirklich langfristig verletzungsfrei bleiben will. Ich denke, dass es für zumindest ne, die Entwicklung als Athlet doch sehr, 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 sehr vorteilhaft. Man hört ja auch immer, weil man hört ja auch immer so, sobald du dich halt auch einmal verletzt hast, dann steigt auch die Gefahr, dass du dich wieder verletzt oder die Chance steigt so ein bisschen. Ist irgendwas, was ich irgendwo mal aufgegriffen habe. So, deswegen, ich glaube, du hast auch noch eine andere Meinung zu, aber was kann man dazu sagen?
Was ich dazu sagen kann, ist eigentlich das, was ich vorher auch gesagt habe. dass der Körper sehr gut adaptiert. Und nur weil du die jetzt einmal verletzt hast oder irgendwann in deiner Trainingslaufbahn irgendwann mal Schmerzen in irgendeinem Bereich hattest, muss es jetzt nicht heißen, dass du immer anfällig in diesem Bereich sein wirst, oder muss es nicht heißen, dass du immer anfällig sein wirst, was Verletzungen anbelangt. Ja. Ich kenne das selber sehr, sehr gut, dass ich die Leute dann in der Opferrolle sehen und denken, okay, warum passiert mir andauernd was, und jetzt habe ich mich da wieder verletzt und da ist irgendwas und dies, das. Aber das ist alles nur das, was sich die Leute vorsagen, ja, und vielleicht deswegen sogar in neue Verletzungsmuster reinrauschen etc. Aber der Körper ist sehr, sehr adaptiv, und du kannst jetzt nicht sagen, dass wenn du jetzt einmal verletzt bist, dass du dich schneller wieder verletzen wirst oder irgendwas. Du musst halt schauen.
Ja, aber der Körper, der kann ja auch in beide Richtungen adaptieren. Sowohl eine Richtung, wo er leistungsfähiger, aber eben auch weniger leistungsfähiger wird. Und wenn du dich halt verletzt, dann geht das natürlich auch mit einer Phase einher, wo du phasenweise erstmal dekonditionierst. Und wenn du dann eben aus einem Standpunkt zurück ins Training kommst, wo du dekonditioniert bist, musst du dich natürlich auch erstmal wieder dahin anpassen, dass du auf deinen alten Leistungsstand zurückkommst. Und gerade, glaube ich, in dieser Phase, bis du halt wieder da bist, wo du mal warst, bist du, glaube ich, tatsächlich verletzungsanfälliger, oder nicht? Also.
Ja, also so wie du das jetzt geschildert hast, definitiv. Also zu 100%. Das Ding ist halt, ich gehe jetzt natürlich trotzdem davon aus, dass wir einen adäquaten Rehab-Prozess jetzt durchführen, wenn eine Verletzung bestanden ist, und die ist einfach wieder so weit genesen und der Körper ist adaptiert, dass du wieder belastbar bist, ja, dann sehe ich da jetzt keinen Grund, warum der Trainee sich wieder verletzen sollte. Ja, wenn es natürlich jetzt wieder akut zu schnell belastet wird oder zu schnell zu stark belastet wird und über einen gewissen Zeitraum X wieder zu viel Belastung auf dieses Gewebe und auf den Körper in diesen Positionen niedergebracht wird, dann ist natürlich schon so, dass diese Positionen noch vulnerable Positionen oder dass diese Bereiche vulnerable Bereiche für den Körper sind und dass da schneller wieder eine Reaktivierung oder ein Wiederaufflammen, ein Flare-up, ja, dass das natürlich wieder passieren kann. Ja. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir diese Belastungstoleranz schrittweise steigern über einen langen Zeitraum, je nach Gewebe, je nach Wundheilungsphase und je nach Stadium der Verletzung, ja, wenn ihr davon ausgeht, dass das jetzt mit einer guten Struktur im Hintergrund durchgeführt wurde, dann sehe ich da jetzt keinen Grund, warum diese Struktur zack beim nächsten großen Belasten wieder verletzt werden sollte oder irgendwo anders.
Absolut.
Ja. Natürlich muss man sagen, spielen natürlich auch viele psychische Aspekte mit. Also wenn jetzt ein Angstvermeidungsverhalten entwickelt wurde oder generell Angst vor Positionen, Angst vor Bewegung, da muss ich schon schauen, dass ich das auch adressiere, ja, damit ich eben den Körper in diese Positionen nicht vulnerabler mache. Ja. Weil wenn sich jemand einmal beim Kreuzheben irgendwie am Bandscheibenvorfall zugezogen hat, ja, und dann immer Schmerzen gehabt hat und das war das halbe Jahr seines Lebens, das war komplett für die Hölle, ja, also er ist durch die Hölle gegangen, als ein ambitionierter Athlet, hat er sich nicht bewegen können oder so, dann wird er natürlich nicht ins Training zurückkommen und sofort wieder mit Freude und gleichem Gewicht kreuzheben, ja, weil er hat einfach ein bisschen Respekt vor dieser Bewegung, muss jetzt nicht sein, dass es Angst ist, aber Respekt, und das muss ich dann halt adressieren, ich muss ihn langsam wieder an diese Position herangewöhnen und ich sollte diese Position jetzt nicht vermeiden, ja, einfach langsam heranführen, um den Körper einfach wieder zu sagen, hey, du kannst es, ja.
Ja, ich glaube, dieser Rehab-Prozess, der ist natürlich enorm wichtig und aber auch, glaube ich, auch schwierig, wenn man da jetzt nicht die entsprechende Behandlung erhält. Ich glaube, viele, die scheuen sich so ein bisschen davon, irgendwie zum Arzt oder Therapeuten zu gehen. Vor allen Dingen die vielleicht auch stärker in der Materie, was so Hypertrophie-Training und so weiter angeht, weil die dann irgendwie auch denken, oh, der Arzt, der hat doch gar keine Ahnung von dem Sport, den ich betreibe. Und oft, ja, machen sie es dann auf eigene Faust und ja, machen dann eventuell auch Dinge im Training, die dann für die langfristige Rehabilitation gar nicht so förderlich eben auch sind. Aber da ist dann eben auch wichtig, ne, einen Fachmann an seiner Seite zu haben. Was würdest du jemandem empfehlen, der da eben Probleme hat?
Ja, hau mal raus. Ich möchte jetzt, dass das, was ich jetzt gleich sage, nicht falsch ankommt. Ja? Weil die Leute werfen mir dann irgendwie vor, ich habe gesagt, sie sollen nicht zum Physiotherapeuten oder zum Arzt gehen. Aber Fakt ist, gerade was jetzt Probleme im Kraftsport betrifft, Ja, gerade was solche kleineren, wenn es jetzt mal um akute Rückenschmerzen oder sowas geht, das ist was ganz anderes. Aber wenn es so um kleine Überlastungserscheinungen geht, die einfach über einen längeren Zeitraum X aufgetreten sind, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich bis jetzt die Erfahrung gemacht habe, dass sehr viele Coaches, die schon Erfahrung haben in Coachen über eine sehr, sehr lange Zeit, kompetenter sind als oftmals Physiotherapeuten. Ja, schau dich an. Alles, was du jetzt im Podcast gesagt hast, ist eigentlich genau die gleiche Herangehensweise oder in etwas abgeänderter Form, wie ich es mache. Alles, was du jetzt gesagt hast, habe ich auch schon mit Valentin besprochen, der ebenfalls eine ähnliche Herangehensweise hat. Oder mit anderen guten Coaches, die ebenfalls die ähnliche Herangehensweise haben. Das heißt, wir haben jetzt schon ein relativ gutes Verständnis vom Körper und wissen jetzt, okay, diese Bewegung schmerzt jetzt. Okay, wie können wir diese Bewegung jetzt adaptieren? Und wie können wir schauen, dass wir den Körper wieder in andere Positionen adäquat belasten? Ja, und das ist eigentlich alles, was jetzt im Bigger Picture, also jetzt ohne irgendwelche Nuancen zu betrachten, aber was im Bigger Picture super wichtig ist, um einfach den Athleten einerseits ein gutes Gefühl zu vermitteln, positive Emotionen hervorzurufen, den Körper so jetzt langfristig auch wieder auf Schiene zu bringen, langfristig belastbarer zu machen. Ja, das heißt, dieser das ist schon einmal super wichtig, weil ich denke, jeder oder sehr viele Leute da draußen, ich bekomme ja täglich super viele Nachrichten von Leuten, die Hilfe wollen oder einen Consult Call oder irgendwie eine Frage stellen einfach, weil ihnen die Physiotherapeuten vor Ort oder die Ärzte vor Ort einfach gesagt haben, hey, hör auf mit Training. Und die Physiotherapeuten haben dann irgendwie massiert 30 Minuten und haben gesagt, okay, jetzt machen wir 5 Tage Pause. Ja? Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Es gibt super viele kompetente Physios da draußen. Nur ist es schwierig, einen zu finden, der eben in dieser, ich will nicht sagen in dieser Bubble drinnen ist, weil das muss gar nicht sein, aber der einfach eine gewisse Affinität mit dem hat, was wir da machen, um den Genie einfach adäquate Ratschläge zu geben, ja, weil ich meine, es ist super schwierig, du kannst jetzt nicht, es ist super kontextabhängig, du kannst jetzt nicht jemandem sagen, du hast dich jetzt beim Kreuzheben, also wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, okay, du hast 160 Kilo vom Boden kommen, jetzt pauschal gesagt, ja, du hast 160 Kilo vom Boden und hast dir irgendwie so den Rücken gezerrt, ja, da kann ich dir sagen, hey Louis, ja, das wird der Rumpf gewesen sein. Also Rumpf ist instabil. Ja? Alter, warum sollt ihr das machen? So, du hast 160 Kilo gehoben, der Rumpf muss stabil sein. Ja? So, Alter, what the fuck? Und dann geh mit dir her und mach Planks, oder wie? So, deswegen, also was mir einfach wichtig ist, ist, dass unter anderem auch Physiotherapeuten von Trainern und Coaches lernen. Das finde ich super, super, schön, super wichtig. Also, einfach dieses Grundwissen an Trainingslehre, ich will nicht sagen Bodybuilding, aber einfach am Kraftsport ist super wichtig, um die Leute belastbarer zu machen, weil wir eben, wie gesagt, wissen, dass aktive Therapie langfristig meistens der way to go ist, ja, und die Leute sollen einfach mehr Kniebeugen machen, quasi, ja,
so. Ja, macht mehr Kniebeugen.
Macht mehr Kniebeugen. Super schön. Nee, aber okay. Sonst, was ich den Leuten einfach empfehlen würde, ist, dass sie sich mit der Person, zu der sie gehen wollen oder von der sie betreut werden wollen, ausgiebig auseinandersetzen. Also das heißt jetzt ein Physiotherapeut oder ein Arzt, weil ich habe wirklich schon sehr viele Fälle gehabt, wo mir die Leute einfach gesagt haben, Arzt hat pauschal gesagt Pause. Was aber irgendwo jetzt zur Verteilung der Ärzte ja logisch ist, weil Ärzte sind nun mal, ich will jetzt nicht sagen, jeder Arzt ist eng angebunden, aber kein Arzt setzt sich hin und hört dem Patienten einfach nur eine Stunde zu. Ja, sondern der muss nebenbei irgendwelche Untersuchungen machen, während ihm der Patient irgendwas erzählt, und da muss der Arzt schneller Entscheidungen treffen, die den Genie zum besseren Ergebnis hilft. Ja, und was wird ihm zum besseren Ergebnis helfen? Ja, Belastung reduzieren. Weil durch das Reduzieren von der Belastung wird einfach der Schmerz besser werden. Aber wenn du dann wieder ins Training einsteigst mit der vollen Belastung, wird es erst wieder ein Waschen kriegen. Ja, das heißt, was wichtig ist, ist, dass du nicht die Belastung runterschraubst. Das ist nicht unbedingt wichtig. Was wichtig ist, dass du deine Toleranz gegenüber dieser Belastung in die Höhe schraubst und dein Stressfass größer baust. Ja. Capacity steigern und nicht nur Load reduzieren. Load reduzieren kann damit einhergehen, aber wie gesagt, in den wenigsten Fällen ist einfach nur wichtig, dass du nicht trainierst. Ja? Das kannst du vielleicht einmal in der ganz akuten Phase von einer Verletzung machen, die vielleicht gerade noch in der Entzündungsphase ist, wo du jetzt einmal sagst, okay, du gehst für 3 bis 5 Tage mal nicht trainieren, ja, oder belastest dieses Gewebe nicht, aber sonst macht es wirklich in den wenigsten Fällen Sinn, vor allem mit den Verletzungen, mit denen wir uns abgeben in unserem Bereich.
Yep. Hey, Christian, vielen, vielen, vielen Dank. Danke für deine Expertise. Fand ich wirklich eine sehr, sehr interessante Unterhaltung. Auch einfach, weil ich da noch gar nicht so viele Berührungspunkte jetzt in meinem Athletenalltag zumindest eben hatte. Klar, mit Klienten kommt das natürlich häufiger vor, dass da eben auch viele von Schmerzen hier und da mal so ein bisschen geplagt sind. Und fand ich auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Austausch. Willst du vielleicht die Leute noch wissen lassen, wo sie dich finden können und was bei dir in nächster Zeit noch so ansteht, was man von dir erwarten kann jetzt, was kommt da?
Was man von mir erwarten kann. Von mir erwarten kann man sich Spaß und Freude. Spaß und Freude. Nee, zunächst mal danke, dass ich da sind auf dir von Luis. Hat mich wirklich unheimlich gefreut, auch der Austausch mit dir jetzt und vielleicht ja irgendwann im Laufe des nächsten Jahres dann im Gym. Ja, wird mir auf alle Fälle mega freuen, wenn es Covid zulässt. Also finden kann man mich auf Instagram mit christian.kurs, man kann mich auf YouTube finden mit christian.kurs, man kann mich bei diversen Podcasts finden. Neuester Podcast ist Coaches Corner, da wo du natürlich jetzt auch dann demnächst eingeladen wirst. Ja, du bist für cool. Die Episode 7 geplant. Aber da schreibe ich dir jetzt in den nächsten Tagen nochmal. Ansonsten ist es einfach jetzt ein neuestes Projekt irgendwo, wo ihr einfach Coaches Roundtables macht, die sich austauschen über ein Thema, ja, und andere Leute davon mega lernen geil lassen. Und ansonsten, ja, stehen natürlich mehrere Projekte an, aber da will ich jetzt nichts genau sagen. Sonst, wer Lust hat, mein Prep zu verfolgen, dann einfach nächstes Jahr bei mir auf Instagram vorbeischauen. Und, Sonst gibt es nicht viel zu sagen. Vielen lieben Dank, Luis. Danke für die Aufmerksamkeit der Zuhörer und Zuhörerinnen. Hat mich immens gefreut.
Ja. Eine Sache hätte ich tatsächlich noch.
Bitte.
Wir haben eine Hypertrophy-Cast-Playlist auf Spotify. Am Ende jeder Episode packen wir mal einen Track drauf. Was hörst du gerade so gern?
Alter, also was ich jetzt gerade gern höre, was sagen wir denn?
Dann kommen mal wieder Tanzvideos von dir.
Engerfist, solides Stigma.
Ja, habe ich schon
drauf. Hast du schon
drauf? Ja, safe. Der ist zu gut,
natürlich. Dann machen wir Dead Face Dimension.
Ja, der geht auch.
Oldschool.
Geil.
Ja, du hörst da auch viel in die Richtung.
Ja, ich bin voll drin. Also ja, jetzt gerade ein bisschen schade eben auch, weil ja die Festivals und die Club-Gigs halt so ein bisschen wegfallen. Ich feiere das halt auch einfach mega, so live zu hören auf einer heftigen Anlage, so, das schallert halt gut. Wann kommen mal wieder Tanzvideos von dir?
Ja, Tanzvideos, das muss derzeit leider warten, ja. Haben wir andere im Vordergrund. Jetzt zunächst mal Posing Cure. Das
ist ja.
Das hat jetzt über den Tanzen. So. Aber ist ja irgendwo auch tanzen, ja. Ich will nächstes Jahr definitiv nicht wie ein First Time ausschauen.
Okay. Nee, weil ich, auf jeden Fall Respect, man. Also ist auf jeden Fall. Was ist das? Ist das so ein Mix aus Jumpstyle und Hacken?
Nee, oder? Das ist eigentlich das Melbourne Shuffle.
Melbourne Shuffle,
das war 2012, 2010, sowas war das voll im Trend. Ich habe das damals gelernt, sogar einen YouTube-Kanal gehabt.
Ja,
ich war auch bei einer großen Melbourne Shuffle-Organisation in Russland und war da auf dem Kanal auch vertreten und so. Also das war schon gut damals, aber ist eben schon,
wild.
Weiß nicht, ist 13 Jahre her oder so, da war ich 12, 13, 14, sowas.
Ja. Ey, wenn es mal wieder losgeht, dann musst du mal die Festival-Season mal mitnehmen. Ja, und dann mal ordentlich representen auf den Festivals, ey. Ich glaube, da machen die Leute, die gucken, ey. Das sieht nämlich ordentlich aus. Also, ich meine, also auf den Festivals, so, ich bin in meinem Holland und so, die sind auch gut drauf, so was so Hacken angeht und sowas, ne? Aber ich glaube, da würdest du auch ordentlich polarisieren, weil das ist. Der Tanzstil, den kann man auch so bei Hardstyle, Hardcore eigentlich auch gut machen.
Hardcore ist schon ein bisschen schnell. Also Hardcore ist schon schnell, ne? Ziemlich schnell. Also da kannst du nur hacken dazu, aber hacken kann ich gar nicht. Kannst du nur hacken?
Okay. Ja, ein bisschen. Na, lernt man halt so, ne? Wenn du halt immer dann da bist bei den Festivals, dann guckst du dir das an von den Holländern. So, die machen das schon ziemlich gut und dann entwickelst du halt auch so ein bisschen so deinen eigenen Stil. Machen wir mal im Posingraum.
Das Gym Dance Battle.
Ja, ja.
Perfekt.
Geil.
Ja, gut.
Dann nehme ich von Dark Tech I Am The Fury.
Okay.
Ist auch ein asozialer Track.
Das heißt, du machst das immer, dass der Gast Lied nennt und dann du auch noch ein Lied und dann ist das. Wo finde ich die Playlist?
Bei Spotify. Hypertrophy Cast Playlist heißt die.
Okay, geil. Geil.
Ja. Hat auch mittlerweile schon 240 Follower. Ja, und da kommen, wie gesagt, jede Episode Tracks drauf. Genau, komplett so durch die Bank weg. Geil. Also, da ist echt alles dabei. Ziemlich cool. Sehr nice.
Aber ist Chris, sehr viel.
Vielen Dank nochmal.
Sehr viel Hardcore und Hardstyle drin auch, muss man auch dazu sagen.
Ja, ist natürlich auch so ein bisschen von mir influenced, ja. Ne? Aber ich höre auch noch andere Sachen so. Mein Musikgeschmack ist da relativ breit gefächert. Deswegen kommt auch noch so ein bisschen Deutschrap und auch so ein paar chillige Sachen noch so mit rein. Mhm. Aber so, Hard Dance ist auf jeden Fall so die Schiene, in der ich ziemlich stark auch so ein bisschen drin bin.
Sehr geil.
Geil. Gut.
Oder?
Mach's gut.
Danke dir.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.